Dies ist Folge 38 vom Taiwancast. Aufgenommen am 4. April 2024.
Und wir wollen direkt einmal live nach Taiwan schauen, genauer gesagt in die Hauptstadt Taipeh. Denn dort hat es ein heftiges Erdbeben gegeben. Mindestens Stärke 7,2, sagen Seismologen.
Und das war in dem Moment auch kein Spaß. Also du merkst, erstens, es wackelt stärker, als du es je erlebt hast. Und zweitens, es geht auch immer weiter und weiter und hört gar nicht mehr auf. In dem Moment gehen dir auch alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Zum Beispiel, was ist, wenn jetzt wirklich dieses Haus über dir zusammenstürzt?
Der Taiwancast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
Hallo und herzlich willkommen beim Taiwancast, Ausgabe 38. Hier ist der Mariano aus Thailand und auf der anderen Seite ist der Klaus.
Und der Klaus ist in Taipeh. Hallo, ich grüße dich und euch.
Sag mal, was macht ihr denn da?
Wir hatten hier so ein Erdbeben. Habt ihr das in Thailand auch mitbekommen?
Das haben wir auch mitbekommen, genau. Weil wir ja in 3 Wochen nach Taipeh fliegen für eine Woche. Wurde ich gleich von Freunden mal wieder angesprochen. Hey, großes Erdbeben in Taiwan, hast du nicht mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen.
Also nochmal zur Orientierung, das Erdbeben war gestern, jetzt wo wir es aufnehmen.
Genau. Und gestern früh wurde ich dann gleich angetextet und angesprochen.
Inzwischen ist aber relativ gut bekannt, wie groß die Schäden sind oder beziehungsweise wie doch begrenzt die Schäden trotz dieses sehr, sehr starken Erdbebens waren. Trotzdem hast du jetzt ja Gesprächsbedarf angemeldet zu diesem Thema.
Auf jeden Fall, weil ich kann mich noch erinnern, ich war selber noch nicht da, weil ich keine Zeit hatte. Aber ich habe es mir immer mal vorgenommen, in Taichung zu dem Erdbebenmuseum zu gehen. Der Hintergrund ist, am 21. September 1999 gab es ein 7,2 Erdbeben, das sogenannte 921 Erdbeben. Und da gab es ja über 2500 Tote. Und ich habe gerade noch mal im Vorfeld jetzt einen Bericht gesehen über 15 Jahre 921 Beben von CNN, die dann noch Bilder von damals hatten. Und Taichung sah ja aus wie nach einem Luftangriff.
Das war wirklich ein verheerendes Erdbeben, wo wirklich ganze Landstriche sehr, sehr stark betroffen waren. Aber vielleicht kommen wir da ein bisschen später drauf. Die Leute wollen bestimmt erstmal so aktuell wissen, was denn hier passiert ist.
Also bei euch kurz vor 8 hat die Erde gebebt. Wie habt ihr das denn erlebt?
Ja, ich ganz persönlich war zu Hause. Ich saß in meinem Wohnzimmer im 3. Obergeschoss und merke, es fängt an zu wackeln. Und wenn du in Taiwan eine Weile lebst, und ich lebe seit 15 Jahren, dann kennst du dieses Gefühl, jetzt kommt ein Erdbeben. Aber wirklich innerhalb von, ich sag mal, einer Sekunde war mir klar, dieses Wackeln ist viel stärker als das, was man normalerweise so wahrnimmt, wo man oft so kurz aufguckt und dann merkt, ja, okay, jetzt ist auch gleich wieder vorbei und sich gar nicht mehr so groß aus dem Konzept bringen lässt, so routiniert ist man ja schon. Aber dieses Mal das war schon heftig und das war in dem Moment auch kein Spaß. Also du merkst, erstens, es wackelt stärker, als du es je erlebt hast und zweitens, es geht auch immer weiter und weiter und hört gar nicht mehr auf. Und dann habe ich in dem Moment irgendwie in meinem Kopf war wahrscheinlich, man soll ja entweder unter den Tisch oder sich unter einen Türrahmen stellen, hört man zumindest immer wieder. Und dann habe ich die Tür von meiner Wohnung ins Treppenhaus aufgemacht und mich da in den Türrahmen gekauert und habe nur gedacht, das geht ja immer noch weiter und das geht ja immer noch weiter. Und in dem Moment gehen dir auch alle möglichen Gedanken durch den Kopf, zum Beispiel, was ist, wenn jetzt wirklich dieses Haus über dir zusammenstürzt? Und das war in dem Moment überhaupt keine schöne Erfahrung.
Wie haben denn deine Nachbarn reagiert? Waren die auch draußen oder?
Sobald es losging, gleich in den ersten Sekunden, habe ich auch erschrockene Rufe von draußen gehört. So ungefähr wie wenn bei der Fußball-WM ein Tor fällt und du hörst die Nachbarn mitjubeln. So war das hier auch. Mehrere andere Menschen haben da auch laut drauf reagiert. Und im Treppenhaus habe ich dann niemanden gesehen, also da war ich alleine. Als dann alles vorbei war, bin ich nicht auf die Straße gegangen, weil ich dann noch was zu tun hatte und dann auch natürlich gleich die Nachrichten geschaut habe. Also ich habe jetzt keinen Eindruck, wie viele andere darauf reagiert haben. Aber auf jeden Fall, als es dann immer weiter wackelt, es fühlt sich ja so an, vielleicht hat ja noch jeder so ein Erdbeben erlebt hier, als würde dein Haus, in dem du dich befindest, plötzlich auf Wackelpudding gebaut sein. Und nebenan steht jemand und rüttelt immer an dieser Schale. Und entsprechend fühlst du dich so, als ob du auf schwankendem Boden dich befindest. Das ist ganz merkwürdig. Und natürlich ist es auch so in so einem Moment, die Zeit, die fühlt sich sehr gedehnt an. Ich habe jetzt verschiedene Angaben gehört, wie lange das denn wirklich gedauert hat. Manche haben gesagt, eine Minute, ein bisschen mehr. Dann habe ich gehört, es waren 40 Sekunden. Also ich denke mal, es waren wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 60 Sekunden. Aber das war eine verdammt lange Zeit, bis die dann zu Ende war. Und als es dann irgendwann nicht mehr schwankte und wackelte, dann hat das Herz noch ganz schön geklopft. Ja, dann war ich erstmal froh, dass es vorbei war. Und dann kam noch, kurz danach kam auch noch Nachbeben, wo dann nochmal so, oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Aber die waren dann glücklicherweise, haben die sich weniger stark angefühlt. Und das war jetzt ja alles in Taipeh. Und wir wissen ja, dass das Epizentrum vor der Küste von Hualien, also vor der Ostküste war. Sobald ich dann wieder am Rechner saß, wurden auch schon so automatisierte Screenshots von so Erdbeben-Meldezentren, nicht mal 2 Minuten danach wurden die schon geteilt, wo sich das denn genau befunden hat und wie stark das dann war. Und dann so nochmal ein paar Minuten später kam auch von Taiwans zuständiger Behörde, kam dann auch eine Karte nochmal und die Mitteilung, dass das also ein Beben der Stärke über 7 war. Also schon ungewöhnlich stark. Und dann, sobald ich gemerkt habe, gut, mir geht's gut, den Leuten hier ist nichts passiert, hier sind keine Schäden sichtbar, ist dann natürlich der nächste Gedanke, oh, wie sieht das jetzt woanders aus? Hoffentlich sind nicht irgendwo ja Häuser zusammengestürzt, hoffentlich gab es nicht irgendwo ganz viele Opfer, Todesopfer. Und ich habe mich erinnert an 2016, da hatten wir nämlich hier ein Beben in Tainan im Süden der Insel. Das hatte nur in Anführungszeichen die Stärke 6,4. Also das ist ja immer potenziert. Ein Punktunterschied macht ja Faktor 10. Also es war im Prinzip ein 10-mal schwächeres Beben. Aber da ist in Tainan ein ganzer großer, mehrflügeliger Wohnblock umgekippt. Also wirklich hat sich 90 Grad auf die Vorderseite gelegt. Und dabei sind mehrere Stockwerke zerquetscht worden und in diesem Wohnblock sind damals über 100 Leute alleine ums Leben gekommen. Und das ist natürlich erstmal der Gedanke, ja, wie groß sind die Schäden? Was ist sonst noch passiert?
Kann man sich denn, du lebst ja jetzt da schon 15 Jahre, kann man sich denn auf so ein Erdbeben irgendwie vorbereiten?
Ja, man kann Routine gewinnen, wie man darauf reagiert und zum Beispiel dann einschätzen, wie ernst das jetzt ist oder nicht. Aber theoretisch kann man ja diese Rucksäcke packen mit dem Notfallequipment und immer ein paar Schuhe neben dem Bett liegen lassen, damit man nicht barfuß über irgendwelche Glasscherben läuft, wenn man aus dem Gebäude flüchtet. Und man soll immer eine Trillerpfeife dabei haben. Also selbst wenn ich jetzt eine Trillerpfeife an meinem Schlüsselbund hätte, ich habe auch nicht das Schlüsselbund in der Tasche, wenn ich mich in meiner Wohnung befinde. Also diese ganzen Konzepte sind ja im Prinzip ganz sinnvoll, aber in der Realität auch ein bisschen schwer umzusetzen. Und dann ist ja reines Glücksspiel. Also wo befindest du dich? Bist du im Erdgeschoss? Wenn ja, rennst du auf die Straße, dann fällt dir vielleicht was auf den Kopf. Bleibst du im Erdgeschoss, ist es vielleicht das Erdgeschoss, was über dir, was gerade von den Stockwerken da drüber zerquetscht wird, wie wir gesehen haben bei den Bildern, die dann auch dann ganz schnell die Runde machten. Bist du weiter oben, bist du weit genug oben, kommst du sowieso nirgendwo mehr hin, dann musst du da bleiben, wo du bist. Bist du im zweiten oder dritten Stock, was machst du dann? Rennst du die Treppe runter? Man kann sich einreden, dass man sich vorbereitet, aber man reagiert und man funktioniert dann, glaube ich, doch in dem Moment, wo es ernst wird.
Von der Trillerpfeife und von den Schuhen mal abgesehen, hast du denn so einen Notfallrucksack oder Notfalltasche oder irgendwas so mit Taschenlampe und so?
Nein, muss ich zugeben, habe ich nicht. Es ist eine dieser Sachen, die man sich natürlich immer vornimmt. Man sollte mal und klingt ja ganz gut und ich müsste mal. Wie gesagt, die Chance, dass er dann wirklich genau da ist, wo du ihn brauchst und du auch da bist in dem Moment, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn das Erdbeben jetzt in der Nacht passiert und dein Haus beschädigt ist und du aber noch die Möglichkeit hast, jetzt ganz schnell das Weite zu suchen, dann wäre es wirklich gut, wenn man so den Griff bereit hätte, dass man dann nur die Schuhe anzieht, die Taschenlampe aus diesem Rucksack holt, noch schnell den Gashahn in der Wohnung absperrt und dann das Weite sucht.
Wirst du dir jetzt einen zulegen?
Ich könnte jetzt sagen ja, aber ich weiß nicht, ob das ehrlich wäre. Wenn ihr einen guten Link habt, hier, was da alles reingehört und so weiter, dann schickt mir den mal. Vielleicht ist das dann der Push, den ich noch gebraucht habe.
Eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist, wo ich mich da rangesetzt habe und ein bisschen geschaut habe, da gibt es ja dann die Warnmeldung im TV. Ne? Es gibt ein Erdbeben, also mit Piepton und so weiter. Das ist aber alles in Mandarin. Das ist alles chinesische Schriftzeichen und so weiter. Touristen haben da keine Ahnung. Die wissen von nichts.
Also soweit ich weiß, ist dieses Cell-Broadcast-Warnungssystem hier, Warnmeldung aufs Handy, hat in diesem Fall mal gar nicht so gut funktioniert. Also ich habe zum Beispiel keine bekommen. Normalerweise bei viel schwächeren Beben hörst du dann oft, dass er diese unangenehme Warnton ist. Und das hörst du dann auch von nebenan, auch von gegenüber, das Fenster ist auf. Du hörst das also relativ laut.
Ja.
In diesem Fall nicht. Da hat man auch gesagt, muss man jetzt nochmal aufarbeiten, ob da irgendwelche Routinen nicht so richtig einprogrammiert waren in diesem Fall. Aber einige haben doch welche bekommen und die ich da gesehen hatte, war dann auch ein englischer Text hinten dran noch angehängt. Also Strong Earthquakes, Stay Safe, irgendwas in der Art.
Also ich hab halt nur die vom TV gesehen und da war halt alles halt, also nichts in Englisch.
Gut, ob jetzt die Touristen in dem Moment alle gerade das taiwanische Fernsehen eingeschaltet haben, ist natürlich eine andere Frage. Ob das sinnvoll wäre, ja, darauf Rücksicht zu nehmen.
Ich kann mich auch immer daran erinnern, dass man ja so unfassbar bemüht ist, dass man so Englisch als zweite Amtssprache hat, aber egal was passiert, irgendwie so richtig so,
Ja, man kann schon sagen, wenn man es denn auch auf Englisch machen will, dann sollte man es auch richtig machen. Das erinnert mich jetzt gerade an, kurz vor der Wahl war doch die Pressekonferenz des Außenministers, der gerade vor der internationalen Presse saß und dann kam diese Warnmeldung rein über das Cell-Broadcast-System, Achtung, Raketenabschuss, Gefahr, so sinngemäß. Da waren alle verwirrt. Es war eine chinesische Rakete geortet worden, die irgendwelche Satelliten, glaube ich, ins All brachte und die aber dummerweise auch über Taiwan hinweg flog. Deswegen hat die das ausgelöst. In dem englischen Text wurde dann aber von Missile gesprochen und nicht von Rocket, also Lenkflugkörper und hat auch überhaupt nicht erzählt, was man jetzt machen soll. Also es wurde im Prinzip gesagt, hier passiert gerade was ganz Wichtiges, möglicherweise Gefährliches, aber es wurde kein Verhaltensratschlag gegeben. Und da das hat auch für ordentlich Kritik gesorgt damals, da kann bestimmt auch was da machen. Aber wo du gerade nochmal von den Fernsehsendern redest, ein Video, das werde ich auch in die Shownotes packen, hat die Runde gemacht, dass eine taiwanische Moderatorin, die steht da vor ihrer Monitorwand und moderiert gerade und dann fängt das ganze Studio an zu wackeln und sie sagt dann sehr, sehr cool, also völlig professionell, ja, wir merken jetzt, es gibt hier gerade auch ein Erdbeben und dann fällt irgendwas von der Studiodecke neben ihr. Und sie redet einfach weiter und sagt, wenn sie jetzt zu Hause sind, dann passen sie auch auf sich auf. Und dann wird auch schon automatisch diese Meldung eingeblendet, hier Erdbebenstärke so und so. Und dann liest sie die Meldung vor. Also wahnsinnig, wahnsinnig gut reagiert. Da ziehe ich den Hut vor. Das ist Professionalität. Aber jetzt fällt das ja so leicht, darüber zu lachen oder sozusagen, oh, diese ja, krassen klar. Videos, über die man so staunen kann. Und hast du das gesehen? Aber natürlich, wenn du wirklich getroffen bist und diese nur 9 Todesopfer muss man natürlich in ganz große Anführungszeichen setzen, dann fühlt sich das bestimmt anders an. Oder wenn du in einem Tunnel eingeschlossen warst wegen Erdrutsch und Steinschlag, wie das 2 deutschen Touristen passiert ist, dann fühlst du da bestimmt nochmal ganz anders über die Situation.
Auf jeden Fall. Wie sieht es denn generell aus mit der internationalen Hilfe? Ist davon schon irgendwas zu merken? Gab es da irgendwas?
Also ich glaube, mit der gegenwärtigen Situation und den Ausmaßen, die das dann angenommen hat, werden die Taiwaner schon ganz gut zurechtkommen. Also es ist ja nicht hier in der Lage wie das Erdbeben in der Türkei vor einigen Monaten oder das Sichuan-Erdbeben in China 2008 oder also wo wirklich alles am Zusammenbrechen ist. Mit als erstes hat Japan sich gemeldet. Die sind auch immer dankbar dafür, dass Taiwan nach 2011, nach dem Erdbeben-Tsunami, auch geholfen hatte und gespendet hatte. Deswegen ist Japan jetzt immer als erstes dabei, hier Hilfe anzubieten. Und es gab dieses Angebot aus China, wobei ich das jetzt nicht im Wortlaut gesehen habe. Was denkst du denn darüber? Du bist Taiwans Präsident. Wie würdest du auf sowas reagieren?
Dazu muss man sagen, ich habe da vorher schon, ich würde sagen vor einem halben Jahr war das, glaube ich, habe ich einen Bericht darüber gesehen, dass die Helfer, die in die Türkei gesandt wurden, zuallererst mal einen Fahnenappell gemacht haben, die chinesische Flagge aufgestellt haben und dann für Fotos und Video posieren mussten.
Die chinesischen Helfer.
Genau, dass sie nach Stunden dann erstmal angefangen haben und eigentlich hat es überhaupt nicht gebracht, dass sie da war. Muss man, also das kam in dem Bericht darüber. Und andererseits, ja, du sagst ja schon, also Taiwan liegt nicht in Schutt und Asche. Braucht man es da? Weiß ich nicht. Kann es nicht beurteilen.
Ja, also 2008 nach diesem großen Erdbeben in Sichuan, wo fast 70.000 Menschen ums Leben gekommen sind, da hatte auch Taiwan zum Beispiel Retter dorthin geschickt, die waren da im Einsatz. Und jetzt kann man sagen, das war noch eine andere Zeit, da war das Verhältnis hier noch ein anderes. Aber wenn man sich China anschaut, wie China sich gegenüber Taiwan benimmt und was seine Strategie ist, dann wäre es, glaube ich, sehr naiv zu sagen, ach, das ist doch nur eine humanitäre Geste, da soll man mal nicht so sein, das ist doch nett, wenn die helfen wollen. Also wären diese Teams hier gekommen, dann wäre das zu allermindest garantiert von chinesischer Seite als Propagandagelegenheit ausgeschlachtet worden, ja, zu sagen, wir helfen unseren Landsleuten, Blut ist dicker als Wasser, sie sind begeistert empfangen worden oder das Ganze ist ein Inlandseinsatz in Chinas Taiwan und so weiter. Das wäre garantiert gekommen. Und natürlich wäre die Absicht damit gewesen, international auch irgendwie das alles anders zu framen und davon abzulenken, dass China halt sogar in den 24 Stunden vor dem Erdbeben auch wieder provokante Flugmanöver hier in Taiwans Flugidentifikationszone geführt hatte, die alle ganz bewusst durchgeführt werden, um hier die Reaktionen zu testen. Und dann wäre es wahrscheinlich, wären viele drauf reingefallen und hätten jetzt irgendwie davon abgelenkt, was immer noch fundamental die Problemlage zwischen den beiden Seiten ist, wenn jetzt hier irgendein Team aufgetaucht wäre. Also ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass das Angebot nicht angenommen wurde.
Im 921-Beben, also 1999 und zu jetzt. 1999 war ja, also da, nicht das Land, das ganze Land lag in Schutt und Asche, aber doch weite Teile.
Genau, ein Landstrich in Mitteltaiwan, der halt, wo glaube ich auch das Epizentrum lag, da war auch diese Fault Line,
Die Bruchkante,
die verläuft ja, ja auch durch. Hm.
Aber hat sich denn in der Zeit von 1999 bis jetzt, in den 25 Jahren, hat sich dort was getan im Bereich Baurecht? Sieht man das jetzt alles ein bisschen anders? Und ist man darauf eingegangen oder sind es zwei Erdbeben, die man nicht miteinander vergleichen kann, weil sie ja wirklich woanders waren?
Also man hat nach 1999 auf jeden Fall die Maßnahmen für Neubauten verschärft. Also man kann davon ausgehen, dass alles, was so seit der Jahrtausendwende gebaut wurde, auch gerade, das sind auch ganz viele so im Apartment Hochhäuser, also ich sag jetzt mal 10 und mehr Stockwerke, dass die sicherer sind als das, was davor gebaut wurde. Im Gegenzug kannst du jetzt nicht sagen, dass alle alten Häuser, alle Häuser, die älter sind, unsicher sind, denn dann wäre ja jetzt zum Beispiel viel, viel mehr passiert. Also auch diese Häuser, diese 5 oder 6 Häuser in Hualien, die jetzt in jedem Bericht auftauchten, weil das natürlich spektakulär ist, wenn das Erdgeschoss ist zusammengesackt und der Rest des Hauses ist aber noch intakt geblieben, aber ist irgendwie so um 30 Grad geneigt. Die hätten ja auch völlig in sich zusammenfallen und zerbröseln können, sind sie ja nicht. Und das sind nach, so wie die aussehen, allem Anschein nach, sind das so 80er oder 90er Jahre Bauten. Also die haben auch sehr stark standgehalten. Und die Häuser, die da direkt nebenan stehen, die, mit denen gar nichts passiert ist und die sind auch älter, die haben auch standgehalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn du nach Taiwan kommst, wäre es lebensgefährlich, in ein älteres Gebäude zu ziehen. Das Gebäude, in dem ich hier lebe, ist übrigens auch Baujahr 1985. Also das weiß man einfach nicht. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist es, wo genau liegt dieses Epizentrum, wie tief unter der Erdoberfläche ist das. Und das sind ja alles Sachen, auf die man einfach null Einfluss hat. Du kannst ja Erdbeben nicht mal irgendwie vorhersagen, geschweige denn beeinflussen oder verhindern. Das ist wirklich das große Glücksspiel der Natur mit negativen Folgen, wenn du das losziehst in dem Fall. Mhm. dass man einfach machtlos. Wir können aber gerne nochmal darüber reden, wie das auch in den deutschen Medien gestern aufgegriffen wurde.
Sehr gerne.
Ich zum Beispiel, das war hier um 8 Uhr Ortszeit am Morgen, ist es passiert. Kurz vor Mittag, also das war so 5:30 am Morgen deutscher Zeit, habe ich einen Anruf bekommen von dem Nachrichtensender Welt TV. Ist wahrscheinlich den meisten immer noch besser bekannt als N24. Ah, mit denen hatte ich vor Jahren schon mal irgendwie zusammengearbeitet. Die hatten meine Telefonnummer jedenfalls noch. Und die haben sich gemeldet, haben gesagt, können wir ein Schaltgespräch machen? Jetzt in unserer Morgensendung. Und zwar live. Und so kam das dann, dass ich gestern um 7 Uhr morgens live auf dem Sender war.
Über die aktuelle Situation möchte ich sprechen mit Klaus Badenhagen, mir aus Taipei jetzt auch zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Können wir als allererstes einmal über das Ausmaß sprechen? Mindestens 4 Tote. Was können Sie uns noch sagen?
Da war meine erste Antwort, ja, es stimmt. Es ist von der Stärke her das heftigste Beben in Taiwan seit 25 Jahren, also seit 1999. Aber nach allem, was man jetzt sagen kann, und es waren da ja schon so 5 Stunden vergangen, nach allem, was man im Moment weiß, ist es nicht das folgenschwerste Beben.
Bisher ist nicht bekannt, dass es hier größere Opferzahlen, die in die Dutzenden oder höher gehen, geben würde.
Und es gab auch natürlich Bilder von zerstörten Gebäuden, aber es waren vereinzelte Gebäude und nach einigen Stunden konnte man sich da schon ein Bild machen. Und ich habe also gesagt, 2016 hatten wir ein schlimmeres Erdbeben hier. Also es war mir dann auch gleich mal wichtig, das ein bisschen in die Perspektive zu setzen. Denn gerade im Fernsehen, wenn du natürlich nur die Bilder der zerstörten Gebäude nimmst und dann eins nach dem anderen und in Großaufnahme und da noch irgendein Dashcam-Video wie ein Wahnsinns-Erdrutsch runterkommt. Die Leute haben ja den Eindruck, halb Taiwan liegt in Schutt und Asche. Und natürlich waren dann auch entsprechend alle Bekannten haben sich gemeldet. Geht's dir gut? Ist ja auch richtig. Würde ich auch machen. Aber es liegt halt daran, dass da auch sehr leicht doch ein irreführender Eindruck vermittelt wird. Was glaubst du denn, Mariano? Was denkst du darüber, wie Naturkatastrophen oder meinetwegen auch speziell Erdbeben in den Medien behandelt werden? Findest du das richtig? Findest du es wichtig? Findest du es angemessen?
Wichtig ist, dass man über den Fakt berichtet, ganz klar. Was ich spannend finde, ist, dass man auch mal nach gewisser Zeit dann eine Aufarbeitung macht. Warum zum Beispiel liegt dann jetzt das Haus 30% zur Neige und der Rest nicht?
Ist das Aufgabe der dortigen Medien oder findest du, das ist Aufgabe der internationalen Medien?
Ich finde, das ist Aufgabe der lokalen Medien. Die müssen machen. Es gibt ja jemanden, der muss dafür halt die Mütze aufhaben, warum dem so ist. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, statt Stahlträger dann irgendwie einfach nur Beton da verbaut wurde, weil man da Geld sparen wollte zum Beispiel.
Ja, jetzt, wenn man nochmal an dieses Sichuan-Erdbeben von 2008 denkt, da kam dann auch raus, dass da auch viel Schmu am Bau betrieben wurde. Dass Schulen besonders stark, besonders billig gebaut waren und eingestürzt waren. Und da war dann, obwohl Xi Jinping da noch nichts zu sagen hatte und die Medien- und Diskussionslandschaft im Vergleich mit heute noch viel, viel offener und liberaler war, da kam dann irgendwann die Regierung und hat da einen Deckel drauf gemacht und hat Anwälte einkassiert und hat Leute zum Schweigen gebracht. Da finde ich, in dem Moment dann auch, ist es eine Aufgabe, auch von draußen drauf zu gucken und zu sagen, was passiert da.
Aber Taiwan ist ja eine Demokratie, also da wird ja sowas hoffentlich nicht irgendwo unter den Tisch fallen.
Hoffen wir es, ja. Übrigens, wenn du in das 921 Museum in Taichung gehst, das ist ein ehemaliger Campus einer Schule. Also der war so stark beschädigt, dass man gesagt hat, die Schule bauen wir nicht wieder auf. Die lassen wir als schockierendes Mahnmal, was passieren kann. Und da siehst du nämlich auch, dass auch ältere Schulgebäude nicht wahnsinnig sicher gebaut waren. Und da wird auch ziemlich genau erklärt, woran es hier liegt und wo die Schwachpunkte waren und was man besser machen müsste. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Tainan 2016, wo dieser Wohnblock umgekippt ist. Wurde auch offenbar Schmu betrieben. Also da waren auch die Stützwände im Erdgeschoss waren nicht stark genug oder waren nachträglich rausgenommen worden, obwohl sie eigentlich in den Bauplänen drin waren. Also da muss auch gar nicht immer Politik und Korruption sein, das können auch einfach nur Bauunternehmer sein, die da irgendwie ein bisschen was einsparen wollen und denken, das merkt da keiner. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie das in den weltweiten Medien immer dargestellt wird. Also klar, es passiert ein Erdbeben, Es passieren Schäden, es kommen Leute ums Leben. Natürlich ist das in dem Moment eine Meldung und es soll auch gezeigt werden. Aber glaubst du nicht auch, das ist jetzt eine schöne Suggestivfrage, aber glaubst du nicht auch, dass da auch so ein bisschen Sensationalismus einfach eine Rolle spielt, dass es einfach ganz stark von diesen Bildern abhängt und wenn du in Anführungszeichen starke Bilder hast, dann landen die halt automatisch in allen Fernsehnachrichten und wenn du eine meinetwegen auch viel schlimmere Naturkatastrophe in der Region hast, wo nicht sofort gefilmt und gestreamt und verbreitet wird, dann wird das ganz anders wahrgenommen, obwohl die Ausmaße und die Schäden und die Betroffenheit eigentlich noch viel größer ist dort.
Definitiv. Stell dir vor, es wäre nicht um 8 Uhr früh gewesen, sondern es wäre um 2.37 Uhr in der Nacht gewesen, wo alles dunkel ist. Da sind halt Leute nicht mit ihren Dashcams unterwegs auf einer Brücke, die relativ stark schwankt. Du hast ja bestimmt das Video mit dem Bus gesehen. Links der Bus, der wirklich wackelt, wo man denkt, jetzt kippt der wirklich gleich um. Und rechts waren dann halt die Autos da, alle haben angehalten. Sowas hast du um 2.36 Uhr in der Nacht halt nicht. Da hast du diese Bilder nicht. Und Bilder machen einfach mal die Meldung. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist dann eine Frage, wie sie drüber berichten. Also reine Sensationengehasche ist halt eine andere Nummer, als wenn du seriös drüber berichtest.
Ich frage mich auch, wo ist der Erkenntnisgewinn für die Zuschauer, dass da irgendwo am anderen Ende der Welt ist eine Naturkatastrophe passiert. Eine Naturkatastrophe, gerade ein Erdbeben, lässt sich nicht beeinflussen. Da ist niemand dran schuld. Es ist einfach passiert und mehr oder weniger Leute haben Pech gehabt. Ist es wirklich so ein wichtiges Thema, dass es dieses Maß an Aufmerksamkeit verdient? Oder verdrängt man damit nicht in dem Moment wichtigere Themen, die dann eben keine Aufmerksamkeit erlangen können? Meinetwegen Katastrophen, die menschengemacht sind oder Katastrophen, auf die Menschen Einfluss haben oder die an Kriege, Kriegsopfer, die strukturelle Gründe haben, warum dieser Krieg noch immer nicht zu Ende ist und immer weitergeht. Lenkt so eine Erdbebenberichterstattung, lenkt die nicht eigentlich auch von ganz vielen Sachen ab? Das beschäftigt mich seit gestern und ich glaube, ich werde da auch nochmal vielleicht versuchen, was zu schreiben, vielleicht auch einfach nur in meinen Blog stellen. Was ist da deine Reaktion? Was denkst du?
Naja, wenn man jetzt beim Ukraine-Krieg Tag 638 oder wo auch immer man da gerade ist, keine Ahnung, ich glaube, seit 600 Tagen interessiert es auch niemanden mehr, weil es halt keine Sensation mehr ist. Da ist halt einfach...
Also von außen gewöhnt man sich dran. Das ist, also wenn du in der Ukraine lebst, denkst du anders drüber.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Es ist so ein Abstumpfungseffekt.
Genau, gerade weil du ja angesprochen hattest, es gab ja auch halt deutsche Opfer, die waren irgendwie eingeschlossen im Tunnel, ne?
Zwei. Die waren in einem Tunnel kurz vor der Tarokko-Schlucht, also an dieser ganz steilen Küstenstraße nach Hualien hin, die übrigens immer noch gesperrt ist. Also da wird immer noch dran gearbeitet, die wieder freizuräumen.
Es gibt dazu eine schöne Folge einer kanadischen Serie, die heißt The Newsroom, die ist aus den 90ern. Da geht es darum, ist halt auch ein Nachrichtensender, man muss halt aus einer kleinen Meldung eine große Nachricht machen. Die Meldung war, es ist ein Zug entgleist in Nigeria. Wie viele Kanadier sind drin? Das wissen wir ja noch nicht, aber das ist egal, wir berichten jetzt erstmal drüber. Im Laufe des Tages ist aus dieser Meldung geworden, Kanadier sind aus dem Zug gefallen und von Krokodilen gefressen worden. Da war natürlich nichts dran, aber es entwickelte sich so dermaßen, ich gucke mal, ob ich das YouTube-Video dazu finde, ich muss jetzt mal schicken, es ist wirklich eine sensationelle Folge. Gerade für Leute, die im Journalismus arbeiten. So wird Fernsehen gemacht.
Und natürlich bei Erdbeben hast du natürlich noch ganz speziell immer diese Dramatik. Es können ja Verschüttete sein. Also es ist immer dieser Wettlauf gegen die Zeit. Dann sind da Menschen, die sind vielleicht unter den Trümmern. Kann man sie noch retten oder nicht? Das erinnert dann zum Beispiel hier Thailand an euer Höhlendrama. Das war natürlich, hat nichts mit Erdbeben zu tun, aber das ist das ja nochmal potenziert sozusagen. Also
oder wir haben jetzt 20 Jahre Tsunami hier in Thailand. Das ist ja, da waren ja auch Zehntausende von Menschen vermisst.
Ja, der Tsunami, eine der furchtbarsten Katastrophen der jüngeren Erinnerung. Jeder, der über 25 ist, wird sich wahrscheinlich noch an diesen Tag erinnern. Aber natürlich in dem Fall auch, es war in einer Urlaubsgegend. Also es waren deutsche, europäische, westliche Touristen waren auch betroffen. Das hat auch damals schon eine Rolle gespielt, wie sehr sich darauf fokussiert wurde und wie darüber berichtet wurde. Muss man sich doch nichts vormachen. als Teil dieses Mediensystems finde ich es halt auch meine Aufgabe, zu einfach auch mal laut zu sagen, wenn da so Mechanismen sind, die halt so funktionieren, wie sie funktionieren, aber die man trotzdem nicht unproblematisch finden muss. Und deswegen.
Also ich glaube, es ist noch was. Ich glaube, es ist noch ein Hang vom Exotischen dabei. Ich würde sagen, der Anteil der Deutschen, wenn wir jetzt auf die deutschen Medien reden, die schon mal ein Erdbeben erlebt haben, dürfte im Promillebereich sich bewegen. Das ist was man gar nicht kennt. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Haus so wackelt. Man kann sich nicht vorstellen, dass man wie auf Gummi läuft. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Und es kommt auch oft an, was man für ein Erdbeben hat. Das ist von Fahrstuhlfahren bis zu richtigen Schlägen. Das gibt ja da Unterschiede. Aber wir Deutschen kennen das doch überhaupt nicht. Gibt's ja bei uns nicht. Ja, es gibt Gebirgsschlag, wie man schon so schön bei uns sagt. Das ist auch ein Erdbeben. Aber das ist begrenzt auf ein paar Regionen und auch relativ selten. Deswegen, es ist halt was Exotisches. Es ist weit weg. Man sieht es abends im Fernsehen und holt dann die Chips raus.
Dann sagt man sich, die armen Leute in hier betroffenes Land einsetzen.
Genau.
Und gleichzeitig ist es trotzdem auch dieses, es kann jedem passieren. Also der Nervenkitzel an Naturkatastrophen ist natürlich auch, da ist einfach irgendjemand zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ob da jetzt ein Tsunami war, ein Erdbeben. Also man kann sich schon immer weit genug reindenken, weil es halt irgendwelche zufällig rausgewählten Durchschnittsmenschen sind, die am Ende betroffen sind. Und da denkt man sich, hätte auch mich treffen können. Und ist dann, so wie du dir einen Horrorfilm anguckst und wenn er vorbei ist, bist du froh, dass es dir nicht passiert ist.
Ja, aber da gehst du ja mit Vorsatz rein.
Ja, das stimmt. Aber am Ende ist der Effekt, ist dieses Kathartische, ja, das wussten die alten Griechen schon. Also du siehst dir schlimme Sachen an, die dich aufwühlen, aber am Ende bist du sozusagen beruhigt oder emotional gereinigt, weil du dann merkst, es ist ja nur auf der Bühne passiert. Es ist ja nicht mir passiert.
Es ist halt nur ein Film.
Es ist nur ein Film oder es ist halt am anderen Ende der Welt.
Genau.
Ja, die armen Menschen, natürlich fühlt man das. Das ist ja auch nicht, die Leute fühlen ja ernsthaft mit. Ich will ja nicht jetzt jedem unterstellen, dass nur sensationsgeil zu betrachten. Das ist natürlich nicht so. Aber man reagiert halt auf Signale, die aus diesem Mediensystem gesetzt werden und verstärkt werden und nochmal verstärkt werden. Und wie gesagt, Aufmerksamkeit ist ja die Währung, gerade jetzt in unserem Online-Zeitalter. Also das Einzige, was limitiert ist, ist nicht die Rechenleistung, ist nicht der Speicherplatz, sind nicht die technischen Möglichkeiten. Das, was limitiert ist, ist die Aufmerksamkeit der Menschen. Und das ist eine wahnsinnig kostbare Währung. Und die Frage ist, womit verbringt man sie?
Und die ist halt auch immer kürzer, ne?
Und die wird immer kürzer, klar. Ja, Naturkatastrophen haben natürlich auch den Vorteil, die lassen sich leicht erklären. Da weiß jeder sofort, was der Grund ist. Erdbeben, wie die entstehen. Es ist nicht wie Kriege, Konflikte, Hungersnöte, wo alleine die Hintergründe im Sudan droht eine Hungersnot, weil da wegen eines Bürgerkrieges die Nahrungsmittellieferung nicht durchkommt. Das musst du erstmal erklären. Sudan, wo liegt der nochmal? Wer hat da gerade Bürgerkrieg? Wie ist die Lage? Und dann bist du schon weg.
Klaus, wir sind ja ein Aufklärungsmedium. Wir haben ja vielleicht schon einem Dutzend Deutschen erklären können, wo Taiwan ist und dass Taiwan nicht Thailand ist. Aber frag mal die Deutschen, wo Taiwan liegt.
Es gibt so, jetzt schweifen wir ab, aber das ist ein sehr schönes Stichwort. Es gibt so eine Karte. Man hat, was weiß ich, 1000 Amerikaner gebeten, auf einer Weltkarte mit dem Finger auf Iran zu zeigen. Und dann sind alle diese Punkte übereinander gelegt und also alle auf einer Karte. Und natürlich ist schon eine Ballung da, wo im Nahen Osten oder wo Iran tatsächlich liegt. Aber ganz genauso viele hatten es auch auf Irak getippt und ganz viele hatten auf Israel getippt oder sonst wo, bis nach Sibirien. Also das soll jetzt nicht nur haha die Amerikaner, also das wäre wahrscheinlich in jedem Land Künstler mit entsprechenden Fragen da ähnliche Ergebnisse bekommen. Ich meine, leg uns doch mal eine Karte von Zentralasien vor und lass uns da irgendwie die Länder zuordnen. Oder auch nur vom Baltikum. Also.
Oder Afrika. Da sieht es ja wirklich schlimm aus. Ja, gebe ich dir recht, ja.
Ich habe gerade ein Kapitel über die geostrategische Bedeutung der Sahelstaaten gelesen und habe das, während ich es gelesen habe, fand ich das wahnsinnig interessant. Und da sind Mali, wo liegt das genau, in welche Länder grenzt das, Niger und was sind da die Unterschiede? Wahnsinnig spannend, aber es ist jetzt ein paar Wochen her und was wirklich hängen geblieben ist, das war jetzt nur ganz grundlegend. Also ich müsste im Prinzip es mir jetzt nochmal vornehmen, um es wirklich abzuspeichern. Ja, so ist die Welt. Kompliziert, komplex, schwierig einen Überblick zu verschaffen.
Ja, um nochmal auf Erdbeben zurückzukommen.
Ja, bitte.
Da bin ich auch wirklich froh, dass wir sind, glaube ich, bei 9 Toten und glaube 1000 Verletzten. Da bin ich froh, dass es wirklich nicht mehr ist.
Absolut.
Wie gesagt, faszinierend war wirklich dieses Video auf der Brücke mit dem Bus, wo man wirklich denkt, jetzt kippt er gleich.
Ja, und da sind wir wieder bei der Schaulust und bei den spektakulären Schauwerten. Ja, natürlich. Es hilft ja auch, sich vorzustellen, was da passiert. Also man kann ja auch nicht sagen, wir gucken uns jetzt alle keine Videos mehr an von Erdbeben und dann werden wir der Sache irgendwie gerechter. Das stimmt natürlich auch nicht. Also diese Gewalten, die da wirken, die muss man auch erstmal kapieren.
Wenn man sieht, was da passiert, kann man sich vielleicht sogar darauf vorbereiten. Renne nicht dahin, wo die großen Steine runterfallen, zum Beispiel.
Das wäre ein guter Tipp, ja.
Vielleicht wäre auch ein guter Tipp, zücke nicht dein Handy und nimm auf, sondern renn weg ohne aufnehmen.
Das ist ein Stichwort, ja. Also was da Minuten später schon an Videos zu sehen war, da müssen ja Leute während dieser, ich sage jetzt mal nicht mal eine Minute, die haben ihr Handy gezückt, die haben die Kamera-App gestartet und die haben angefangen, im Raum rumzuschwenken, wo gerade was runterfällt und wo gerade ein Schrank umkippt.
Oder Sascha, der fluchend im Bett liegt.
Ja, Friend of the Show, Sascha Pallenberg, genau, der sagt, er wäre aus dem Schlaf gerissen worden. Jetzt hat er gesagt, 5 Sekunden vor dem Erdbeben wäre er aufgewacht, also vielleicht hat er so einen 6. Sinn gehabt und dann greift er im Bett liegend zum Handy und filmt, wie sein Schlafzimmer wackelt und flucht dazu.
Oh, fuck me. Oh, fuck me. That's a big one. That's a big one. Oh, shit. Oh, shit. Good Lord.
As I said, sorry about this. This wasn't about dubbing a porn video or whatever. But that was just the first thing that came to my mind.
Ja, man muss Prioritäten setzen. Okay, so das ist Content first ist da wohl die Strategie. Ich glaube, ich hatte auch mein Handy in der Hand. Ich glaube, ich habe das vom Tisch geschnappt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es jedenfalls nicht auf den Bildschirm geguckt oder irgendwelche Apps aktiviert in dem Moment. Ich war mit ganz anderen Gedanken beschäftigt.
Ich glaube, da nimmt man das Handy einfach in, wenn jetzt irgendwas ist, dass man einfach mal andere auch noch anrufen kann. Weil
natürlich.
Wenn man raus muss.
Wenn du verschüttet wirst, wäre ein Handy dabei zu haben überlebenswichtig. Also du kannst geortet werden, du kannst Kontakt aufnehmen, du hast eine Taschenlampe. Das gehört auf jeden Fall in den Rucksack, den ich jetzt irgendwann mal packen muss.
Ich frage das ab in 3 Wochen.
Ja, machen wir das mal. Ja, schön, dass wir jetzt darüber reden können mit dem Fazit, es hätte schlimmer kommen können.
Ja, ich glaube, das ist das Fazit der Aufnahme, es hätte schlimmer kommen können. Toi, 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 dass nicht passiert ist. Und jetzt haben wir wieder 25 Jahre Ruhe und dann schauen wir mal, was dann passiert.
Und wir können natürlich jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer auch mal wieder auffordern, sich doch bitte zu beteiligen. Also ob ihr jetzt in Taiwan wart und das auch miterlebt habt oder ob ihr schon mal 1999 das Erdbeben miterlebt habt oder ein anderes. Oder was denkt ihr darüber, was wir hier angesprochen haben? Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schicken an podcast@taiwanreporter.de. Oder ihr könnt eine Sprachnachricht hinterlassen. Am besten geht das als Audiodatei auf dem Handy aufnehmen mit dem Rekorder und dann auch per E-Mail schicken. Auch an podcast@taiwanreporter.de. Die würden wir dann hier gerne abspielen. Wir sind nämlich auch ein interaktiver Podcast. Das merkt man nur nicht so oft.
Genau. Und wenn eure Mutti anruft und sagt, aber mein Junge, jetzt fährst du nicht nach Thailand, dann sag ihr, du meinst vielleicht Taiwan und ich fahre trotzdem hin.
Gut. Es sind dicke Bretter, an denen wir hier bohren. Also ja. Wir hoffen, dass nicht noch weitere Opfer gefunden werden. Wir hoffen, dass nicht noch mehr Leute irgendwelchen Verletzungen erliegen und vor allem hoffen wir, dass egal wo es ganz, ganz lange dauert, bis wieder irgendwo heftige oder schlimme Erdbeben oder andere Katastrophen passieren.
Ja, Oder wie habe ich meinem Bekannten gesagt, du fliegst laufen nach Japan, da gibt es sogar Vulkane. Die haben wir ja in Taiwan halt nicht.
Oh, sag das nicht. Der Yangmingshan hier, diese Bergkette am nördlichen Stadtrand von Taipei, das sind Vulkane.
Sind die noch aktiv?
Sie sind schon sehr, sehr lange nicht mehr ausgebrochen, aber ich glaube, sie gelten nicht als erloschen. Wir haben da ja auch heiße Quellen, nicht ganz ohne Grund. Da muss ja irgendwoher kommen, die Temperatur.
Okay. Ja, aber Vulkanausbruch hätte ich jetzt gerne nicht in Taipei.
Nee, wir haben schon genug Sorgen hier. Das muss wirklich nicht sein. Genau. Das stimmt. In diesem Sinne, wir drücken die Daumen, dass das uns allen erspart bleibt. Dann bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder mit Gesprächsgast. Und bleibt uns gewogen. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.